Nietzsche hat ja, muss ich sagen, mehrere Persönlichkeiten, je nach Alter und Entwicklungsstufe. Ursprünglich als Kind ein gläubiger Mensch, und das wechselt dann ganz extrem, dass er dann von einem Gläubigen ein Fragender wird und der dann merkt, dass man beim Fragen behindert wird durch erzieherische und durch hierarchische Hemmnisse.
Der Schweizer Literaturwissenschaftler Peter André Bloch über die Biografie Nietzsches.
Das ist das Interessante, dass er also nun so etwas wie einen neuen Menschen entwickelt. Und dieser neue Mensch befreit sich von diesen Vorstellungen des Staates, der Kirche, der Universität. Und er hat das Ziel, sich selber zu entfalten, selber schöpferisch zu werden.
Nietzsche war der Sohn eines protestantischen Pfarrers und verkündete den Tod Gottes. Und mit dem Tod Gottes kam zugleich das Richtmaß dafür abhanden, was wahr und falsch, vernünftig und unvernünftig, gut und böse sein könnte. In diesen Strudel des Nihilismus wurde auch der Mensch hineingesogen. Er verlor jene Position, die ihm seit der Neuzeit von der Philosophie zugedacht worden war, die Position eines Subjekts, das mittels seiner Vernunft die Welt erkennt. Von der Ohnmacht des Subjekts war deshalb auch in Naumburg die Rede und zur Frage stand, was an dessen Stelle treten könnte. Dr. Enrico Müller, Mitveranstalter der Tagung.
Das Subjekt ist in seiner klassischen europäischen philosophischen Ausprägung etwas, das von sich aus Objekte kreiert. Und es ist sozusagen immer ein Subjekt, das in jedem Ich da ist und das gleichzeitig Einheit stiftet im Hinblick auf all unsere Begriffe und unsere Erfahrungen. Und genau hier setzt Nietzsche an und möchte eben weg einerseits von der Universalisierung, die vom Subjektbegriff ausgeht, und andererseits auch von diesem einheitsstiftenden Charakter. Und er stellt hier als einen möglichen Alternativbegriff den der Persönlichkeit in den Mittelpunkt seiner Überlegungen.
Löst also die Macht der Persönlichkeit das ohnmächtig gewordene Subjekt ab? Und was ist mit Persönlichkeit überhaupt gemeint? Die verschiedenen Facetten dieses Begriffs auszuleuchten, dazu waren Nietzsche-Forscher aus aller Welt nach Naumburg gekommen. Enrico Müller wies darauf hin, dass der Begriff der Person in der Antike etwas durchaus Changierendes hatte. Gemeint war die Maske des Schauspielers. Die Person, so verstanden, hat also keine fest umrissene Kontur, keine ein für allemal bestehende Identität. Etwas Spielerisches, ja, Närrisches haftet ihr an. So wie es in Nietzsches Dionysos Dithyramben heißt.
Der Wahrheit freier, du, so höhnten sie. Nur Narr, nur Dichter. Nur Buntes redend, aus Narrenlarven bunt herausredend. Herumsteigend auf lügnerischen Wortbrücken, auf Lügenregenbogen, zwischen falschen Himmeln, herumschweifend, herumschleichend.
Professor Rüdiger Görner, Literaturwissenschaftler an der University of London.
Er ist eben beides. Nur Narr, nur Dichter, nur Weiser. Das heißt, die Ambivalenz des Dichtens, des auch des philosophischen Dichtens, diese Ambivalenz trägt er ins Närrische auch hinüber. Es ist der Denker, der sich stark macht für das Lachen und im Gelächter eigentlich etwas sieht, was Kultur wiederum unterminieren kann.
So verstanden ist die Persönlichkeit kein Individuum, also kein unteilbares Ich, sondern ein Dividuum, ein in viele Rollen und Teilpersönlichkeiten sich auffächernder Mensch.
Und das ist sozusagen ein spekulativer Gegenbegriff gegen den des Individuums. Das Individuum ist sozusagen unter den Bedingungen der Persönlichkeit als dasjenige am Menschen gedacht, was nicht mehr teilbar ist. Also moralisch gesprochen sein Wahrstes, sein Authentischstes, das wirkliche Ich, das wir ja bis heute immer so schön, wenn wir etwa Menschen demaskieren, um sozusagen zur wahren Persönlichkeit vorzudringen, das, was wir immer noch ausfindig machen wollen. Aber unter den Bedingungen des Nietzschischen Persönlichkeitsbegriffs wird es eben immer so sein, dass sie können einen Menschen demaskieren, aber sie werden immer nur eine weitere Maske finden. Sie reißen ihm eine Maske vom Gesicht, es wird eine andere darunter sein.
Nicht allein seine Vernunft zeichnet den Menschen bei Nietzsche aus, sondern ebenso seine Herkunft, seine Zeit, seine Rolle in der Gesellschaft oder, wie Sigmund Freud es später nannte, sein Es und sein Über-Ich.
Diese Komponenten verändern sich eben auch durch den Zivilisationsprozess, durch die Erfahrung der Industrialisierung, durch die Wissenschaft, durch wissenschaftliche Einsichten, Erkenntnisse, aber eben auch durch die Emotionen, auch durch die Art, wie das Denken verstanden wird, das geradezu wie eine Antenne alles das aufnimmt, was da von außen auf das Ich einströmt.
Das Unvergängliche ist nur dein Gleichnis. Gott, der Verfängliche, ist Dichtererschleichnis. Weltrat, das Rollende, streift Ziel auf Ziel. Not nennt's der Grollende, der Narr nennt's Spiel.
Zwischen Not und Spiel, könnte man sagen, verlief auch Nietzsches Leben. Botschaft und Biografie sind bei ihm so eng verwoben wie bei kaum einem zweiten Philosophen. Er selbst verkörperte jenes Dividuum, jene Persönlichkeit, die mit den Masken spielt, die mal mit äußerstem Entsetzen den Tod Gottes verkündet, um dann dazu aufzurufen, dieses Entsetzliche heiter zu nehmen. Nietzsche war der Verkünder der Stärke, doch von schwächelnder Gesundheit. Er äußerte seine Verachtung gegenüber dem Weibe, ohne jemals einer Frau nahe zu kommen. Er verachtete die auf Leid und Mitleid basierende Sklavenmoral des Christentums, doch brach sein Wahnsinn aus, als er in Turin klagend ein von einem Kutscher misshandeltes Pferd umarmte.
Er beschreibt sich ja selbst, nicht umsonst, als Dynamit. Er möchte nicht nur seine Umgebung auf diese Weise zersprengen, aufsprengen, neu befragen, neu zusammensetzen, sondern er möchte es auch für sich selbst. Er schließt sich also nicht aus von dem Zustand, den er diagnostiziert in seiner Zeit. Also, wenn er Décadence sagt, weiß er, dass er auch selbst ein Décadent ist. Wenn er vom Nihilismus spricht, als dem großen Fluch und der großen Kraft in der Moderne, dann weiß er, dass auch er mit dem Nihilismus aufs Engste verquickt ist. Das wiederum heißt, er präsentiert sich nicht als allwissender Philosoph, sondern er ist immer mit drin.
Der Mensch ist ein Seil, geknüpft zwischen Tier und Übermensch, ein Seil über einem Abgrunde.
Man könnte den Übermenschen als Nietzsches neue Persönlichkeit bezeichnen. Der Übermensch ist der Schöpfer neuer Werte, der endgültig mit den Werten der Religion und einer überkommenen Philosophie gebrochen hat. Der Übermensch ist der Gegenentwurf zu dem von Nietzsche sarkastisch gezeichneten letzten Menschen mit seinem Lüstchen für den Tag und seinem Lüstchen für die Nacht und starkem Gift zu einem angenehmen Sterben. Jeder in diesem Geschlecht der letzten Menschen ist gleich, jeder will das Gleiche. Wer anders fühlt, so heißt es bei Nietzsche, geht ins Irrenhaus. Der Übermensch dagegen tritt heraus aus dieser Herde, die unaustilgbar wie der Erdfloh ist. Er vollzieht die Umwertung aller Werte, so wie Nietzsche sie selbst vollzog.
Mein Los will, dass ich mich gegen die Verlogenheit von Jahrtausenden im Gegensatz weiß. Ich erst habe die Wahrheit entdeckt, dadurch, dass ich zuerst die Lüge als Lüge empfand.
Der Übermensch distanziert sich von den herrschenden Wahrheiten und das führt ihn in eine einsame Distanz zur Welt. Professor Werner Stegmeier, emeritierter Philosoph an der Universität Greifswald, hob in seinem Vortrag die Attribute hervor, die eine solche Persönlichkeit auszeichnen. Das Pathos der Distanz gehört dazu ebenso wie die Vornehmheit und das Gespür für Rangordnungen. Attribute, so scheint es, die zu einer demokratischen Gesinnung nicht passen wollen. Aber Werner Stegmeier widerspricht.
Nehmen wir mal den Begriff der Vornehmheit. Jemand ist dann vornehm, wenn er etwas tun kann für die Allgemeinheit, für andere, ohne selbst etwas zu erwarten. Ja, man kann also, sagen wir mal, vornehm auf Gegenleistungen verzichten. So drücken wir uns heute noch aus. Pathos der Distanz hat jemand oder zeigt jemand, der von diesen Normen und Werten, die als allgemeingültig gelten, noch eine Distanz hat. Nicht darauf angewiesen ist, danach zu urteilen oder danach beurteilt zu werden. Ja, also das heißt, Persönlichkeiten oder wie Nietzsche sagt, Rang oder Persönlichkeiten werden in der Demokratie nicht überflüssig, sondern ganz im Gegenteil.
Auch Demokratien, so Werner Stegmeier, erfordern Persönlichkeiten mit Attributen, wie sie Nietzsche beschrieb. Denn auch wenn alle Menschen rechtlich gleich sind, gäbe es jene besonders Qualifizierten, die sich aus der Masse hervorheben.
Warum soll nicht die Besten führen? Es ist ja längst auch in der ökonomischen Forschung bekannt und in der Sozialforschung, dass eine Gesellschaft ohne Eliten gar nicht leben kann. Nur, wir gestehen uns das ungern ein. Und das ist ein großes Problem für die Demokratie, dass Leute in Führungspositionen, ich sage es bewusst nicht Machtpositionen, sich selber nicht mehr gerne zugestehen, dass sie führen.
Dennoch, der heroisch-pathetische Stil Nietzsches, seine Mystifizierung von Elite, von Stärke, von dem Willen zur Macht befremden. Der Schweizer Literaturwissenschaftler Peter-André Bloch lehnte Nietzsche deshalb in jungen Jahren ab. Heute votiert er dagegen für eine Lesart, die Nietzsche zu einem der unsrigen macht, für eine demokratische Lesart.
Ich bin ja 76. Ich war der Meinung als junger Mensch, dass Nietzsche ein Präfaschist gewesen ist. Ich habe Nietzsche nicht gelesen, weil ich mit dem nichts zu tun haben wollte. Und das ist die Gefahr bei einem Denker, der absolut denken kann, wird das Ganze, wie ich meine, halt doch manchmal ambivalent. Das sind die Bevorzugten, dann sind die Opfer. Wenn man dann zitiert, je nach Position, zieht man halt das eine dem anderen vor. Denn ich lese Nietzsche immer, indem ich gegen ihn lese. Und ich bin ein demokratischer Mensch und weiß, dass Nietzsche anders gedacht hat. Aber ich habe das Recht, eben von meiner Position ihn nun vom 21. Jahrhundert her zu begreifen.
Wir sind längst in einer postheroischen Gesellschaft angekommen und im Hinblick auf die kritische Nietzsche-Philosophie haben wir längst unseren Fokus auf den leisen Nietzsche jenseits des lauten Nietzsches umgerichtet.
Anders als zu Nietzsches Zeiten haben sich heute viele an den Gedanken gewöhnt, dass Gott möglicherweise tot ist. Der Abgrund des Nichts, der Nietzsche schaudern ließ, ängstigt kaum noch, ebenso wenig wie die Sinn- und Grundlosigkeit alles Seins. Zu Pathos, tragischem Weltempfinden und heroischem Stil haben wir heute ein eher distanziertes Verhältnis.
Wir sind heute natürlich viel weniger pathetisch, als man im 19. Jahrhundert war. Das Pathos von Nietzsche ist natürlich auch ein Pathos seiner Zeit. Man muss ja nur lesen, wie man damals geschrieben hat. Und wir haben jetzt, seit wir die coolen Generationen haben, legen wir großen Wert auf Understatement und Coolness und so weiter. Also kein Pathos. Und für mein Gefühl ist das gut so.
Dennoch, wir können hinter Nietzsche nicht zurück. Aber wir haben gelernt, mit den nihilistischen Kränkungen der Menschheit zu leben, von denen Freud sprach. Mit Darwin verlor der Mensch seinen göttlichen Ursprung. Seit der Psychoanalyse wird seine Vernunft von Trieben unterminiert. Und heute bezweifelt die Hirnforschung den freien Willen. Dr. Christian Benne, Mitveranstalter der Tagung und Lektor an der Universität in Odense, Dänemark.
Verfolgen Sie die Debatte über Willensfreiheiten. Ja, was ist denn eigentlich, wenn ich gar nicht hirnphysiologisch nachweisen kann, dass ich meinen Arm bewusst hebe, sondern den Gedanken, dass ich meinen Arm hebe, eigentlich erst Millisekunden danach fasse, dann stellen sich doch die Fragen, oder die auch von der Psychoanalyse schon gestellt worden sind, ja, wer agiert denn da eigentlich? Wen oder was kann ich eigentlich bestrafen als juristische Person? Das sind die Fragen, die Nietzsche sich schon gestellt hat.
Und so pflegen wir unsere Persönlichkeit, von der wir zugleich wissen, dass sie eine Erfindung ist, dass wir nicht Herr im eigenen Haus sind. Wir leben, so der Ankündigungstext zur Tagung, eine postsubjektive Maskerade. Und wir finden keine Antwort darauf, wer wir wirklich sind. Ebenso wenig, wie wir die Wahrheit kennen können. Schlicht und ergreifend, weil es keine Wahrheit gibt. So wie es in Nietzsches Zarathustra heißt:
Wahrheiten sind Illusionen, von denen man vergessen hat, dass sie welche sind.
Dies radikal anzuerkennen, meint Werner Stegmeier, fällt uns aber auch heute noch schwer. Doch erst darin vollendet sich die nihilistische Persönlichkeit, um die es in Naumburg ging. Wenn wir anerkennen, dass es keine Wahrheit gibt, dass all unsere Werte, unsere Überzeugungen und Meinungen auf nichts basieren. Und wenn wir trotzdem diesen Überzeugungen gemäß handeln.
Wir glauben alle irgendwie, dass es etwas an sich Bestehendes über die Zeiten hinweg, über die Individuen hinweg geht. Das muss jetzt nicht gleich die Wahrheit sein, aber zum Beispiel der Staat oder das Recht oder die Natur. Und was heißt das jetzt? Das heißt so viel. Immer wenn Sie glauben, einen Halt gefunden zu haben, an etwas, was Ihnen jetzt einfach plausibel ist, sicher erscheint, garantiert erscheint, dann lassen Sie sich versuchen, das Gegenteil zu denken. Könnte man nicht auch ganz anders denken? Und siehe da, man kann. Es geht immer auch anders. Und das ist vielleicht die höchste Herausforderung. Die wenigsten können das, weil sie wollen ja sich irgendwo ruhig schlafen legen, auch auf Begriffen. Und nach Nietzsche ist es eben die Frau, der Mann, ein souveränes Individuum, der das alles wissen kann und jetzt aber trotzdem entscheiden kann. Denn sie müssen in Notsituationen ja doch sagen, so sehe ich die Sache jetzt und so mache ich das jetzt. Aber es ist meine Entscheidung und in einer anderen Situation kann ich wieder anders entscheiden, wenn ich souverän genug bin.